Liebe Gemeinde, eine ganz alte und den meisten vertraute Geschichte soll heute Grundlage der Predigt und unserer Betrachtung sein. Und wie immer wollen wir fragen, was hat eine solch alte Geschichte uns heute zu sagen oder hat sie uns was zu sagen? Der Predigttext steht in Lukas 19, Vers 1 bis 10. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wenn ich diese Geschichte höre oder lese, ich kann es mir nicht verkneifen, dann muss ich an meine Kinder und meine Sonntagsschulzeit zurückdenken. Denn das war immer eine der aufregendsten Geschichten in der Sonntagsschule, wenn das dran war in dieser Lektion. Das konnte man so packend wie ein Krimi erzählen, verbunden auch mit dem Lied, das es gab. Und siehe da, nach mehr als 70 Jahren ist mir die erste Strophe so bekannt, als hätte ich sie gestern gesungen. Zachäus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Okay, Sprachverbesserung, ja. Heute, mehr als 70 Jahre später, ein bisschen erwachsener, ein bisschen klüger und ein bisschen belesener, würde ich als Vergleich oder im Vergleich zu dem Zachäus an den spätromantischen Dichter Adalbert von Chamisso denken, der 1813 ein Märchen geschrieben hat und sein Held mit Namen Peter Schlemihl, der ist ein geistiger Bruder oder ein Seelenverwandter von Zachäus, denn, wenigstens den Anfang der Geschichte, der verkauft seinen Schatten, weil er meint, ihn nicht mehr zu brauchen. Und er verkauft ihn gegen einen großen Sack Gold, der nie leer wird. Aber dann stellt er fest, dass ihm etwas fehlt. Ohne Schatten weiß er nicht mehr, wo er ist, wo er steht. Ohne seinen Schatten hat er keine Orientierung mehr. Steht er im Licht oder im Dunkeln? Er sucht, er geht zum Magier und was weiß ich noch? Ich lasse das Ende der Geschichte von Peter Schlemihl, dem Unglücksrahmen, einmal offen. Aber seine Geschichte lehrt, was Menschen alles zu tun bereit sind, ohne zu wissen, welche Folgen das hat. Aber auch, was Menschen alles eingehen, um ihren Schatten loszuwerden, ihre Begrenzungen verdrängen zu können, um ein Selbstbild zu erlangen, mit dem sie sich ungeteilte Anerkennung und Wertschätzung erhoffen, ohne zu ahnen, welche Folgen das hat, welch ein Auf und Ab das mit sich bringt und wie viel Leiden, nicht nur für sie selbst. Rauf und runter also. Rauf und runter geht es auch für den kleinen Mann, den Oberen der Zöllner, Zachäus. Der hat sich hochgearbeitet, aber er ist klein geblieben, innen wahrscheinlich auch. Irgendwann ist er da hineingeraten, Karriere im Zöllnerhandwerk zu machen, aufgestiegen und klein geblieben. Dollarscheine in der Pupille. Die heimliche kalte Rache an denen, die ihn nicht wahrnehmen, die auf ihn herabsehen, späte Genugtuung für alle Hänseleien und von Anfang an versagte Anerkennung. Aber die Sehnsucht, Gott sei Dank, die Sehnsucht ist geblieben. Und auch die Neugier. Sie macht ihn, wie ich finde, zu einer der berühmtesten Gestalten der Bibel. Er begehrte, Jesus zu sehen, so heißt es im Text. Es gibt so ein Gefühl, du hast alles erreicht, du hast dafür geschuftet und Opfer gebracht, viel Lebenszeit verbraucht, du hast Karriere gemacht, bist auf der Leiter nach oben gestiegen, hast ein Haus oder zwei, ein Auto oder zwei sowieso, aber du bist erschöpft und leer. Tiefe Freundschaften gibt es keine mehr. Mit freier Zeit kannst du nichts mehr anfangen. Spannende Hobbys fehlen auch deswegen, weil niemand sie mit dir teilt. Ich will nicht weiter spekulieren. Der Erzähler tut's auch nicht, er erzählt weiter. Zachäus also rennt der Menge voraus. Das kennen Kinder, wenn der Umzug zum Dorffest beispielsweise ist. Die Musik hinter ihnen, sie rennen voraus, so weit, dass sie sich einen Platz suchen können, klettern auf die Mauern, sich einrichten und sich in Ruhe auf den Umzug freuen. Bei den Erwachsenen kennen wir das vom Fotografieren, glaube ich. Ne? Wenn man ein Motiv sucht, vorher schon da sein, den richtigen Platz suchen und genügend Zeit haben. Kindliches Vergnügen. Der Obere, der Zöllner also, wird auch zum Kind und steigt auf einen Baum, um ihn zu sehen. Wieder das Sehen. Mit Sehen hat die Geschichte ja schon angefangen. Siehe, da war ein Mann. Die Augen wollen angesprochen werden. Wer verloren hat und sucht, sucht mit seinen Augen. Wessen Seele leer ist, der sucht die Welt mit seinen Augen ab. Er sollte dort vorbeikommen. Der Erzähler bereitet sehr kunstvoll den Kern der Geschichte vor, eben die Begegnung zwischen Zachäus und Jesus. Als Jesus an die Stelle kam, ob Gott wohl diesen Augenblick inszeniert hat, er kommt genau an diese Stelle und sah auf. Mich berühren die Jesus-Geschichten immer auch deswegen, weil Jesus den Bedürftigen sieht. Und der Vater sah ihn von Ferne, den verlorenen Sohn. Er sieht und es erfasst ihn das Erbarmen. Augen reagieren schnell. Sie erfassen die Welt unmittelbar. Doch Sehen und Sehen ist nicht dasselbe. Es geht ums Wahrnehmen, ums tiefere Sehen. Ich lasse mich dabei selber los. Suche den anderen. Nicht nur seine Umrisse und Taten, sondern seine Bedürfnisse, seine Geschichte, seinen Schmerz, seine Angst, seine Erwartungen, seine Sehnsucht. Vielleicht auch das, was mich durch ihn bereichern könnte, was mich zu einem anderen machen könnte. Wer lediglich sehen, nicht aber so wahrnehmen kann, der bleibt innen klein. Es braucht das andere Wahrnehmen, die andere Aufmerksamkeit, die etwas in mir auslöst. Ein Lächeln oder eben auch das Erbarmen, beides macht mich größer, lässt mich zum Menschen werden, öffnet ein Herz oder eine Tür. Nun kommt zum Sehen das Reden und vor allem das Hören. Jesus sprach zu ihm: Zachäus. Er nennt seinen Namen. Treffender geht es nicht. Ich werde angesprochen und verwandle mich. In puncto Namen erinnere ich mich an einen spannenden Film, den genauen Titel habe ich vergessen. Es ging um das fünfte Gebot. Da folgt die Kamera in der Plattensiedlung von Warschau einem sinnlos herumstreunenden Mann, der schließlich in ein Taxi steigt und in einer menschenleeren Gegend den Taxifahrer brutal ermordet. Er wird geschnappt und wird zum Tod verurteilt. Ein junger Anwalt, dem die Todesstrafe ein Gräuel ist, der kämpft und kümmert sich um ihn. Und als der Verurteilte vor seiner Hinrichtung zu einem Hofgang nach draußen geht, erblickt der Anwalt ihn von Ferne und ruft seinen Namen. Und da passiert es plötzlich. Das ganze aufgebaute, aggressive Weltgebäude des jungen Täters bricht von einer Sekunde auf die andere zusammen. Und der Zuschauer ahnt, niemals in seinem Leben wurde er vorher wahrscheinlich mit seinem Namen angesprochen. Und das ist offensichtlich die Ursache für sein verwahrlostes Leben. Dein Name, du bist eine Persönlichkeit, ein Geschöpf Gottes. Du mit deiner unverwechselbaren, wenn manchmal auch elenden Geschichte. Du, da sind Tausende auf der Straße, aber dein Name wird gerufen. Jesus also sprach zu ihm, Zachäus. Mit einem Namen wird er gerufen, der ihm fremd ist, wie sein ganzes Leben. Zachäus übersetzt Gerechter. Wie grotesk. Ausgerechnet Zachäus, Gerechter, steig schnell herunter, damit ich bei dir bleiben kann. Eigentlich ist sein Lebensname Name Herz aus Stein oder Lebensdieb von Jesus, aber wird er mit einem Namen gerufen, der ein Herz aus Stein in Fleisch verwandelt, der aus ihm einen Menschen macht. Zachäus, Gerechter. Allein Christus gelingt es, ihn so zu sehen und ihm ein neues Herz zu geben. Aber die Geschichte geht weiter. Steig eilend herunter. Rauf ging es, jetzt geht es runter. Wieder mit beiden Beinen auf der Erde. Eilend, komm her, los, überleg nicht lange. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Heute. Es gibt ein Heute, einen Augenblick, an dem sich alles versammelt und entscheidet. Heute, so ihr seine Stimme hört. Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Augen. Wenn Jesus einkehrt, ist heute. Und der kleine Mann, wie ein Kind, klettert er eilig herunter vom Baum. Nichts muss er vorweisen. Keinen gepflegten Vorgarten, keine aufgeräumte Stube, keine Vorleistung. Im Gegenteil, an seinen Händen klebt noch das schmutzige Geld. Erfolg und Mühe meiner Arbeit sind keine Eintrittskarte. Nicht einmal eine besondere Haltung wird gefordert, schon gar nicht vorausgehende Buße. Es ist ja nicht Zachäus, der Jesus einlädt, sondern Jesus, der sich bei Zachäus einlädt. Jesus tut, als sei da schon ein Haus voller Gastfreundlichkeit, ein Haus, in dem man einfach und ganz selbstverständlich bleiben kann und das keinen abweist. Er fragt nicht, er gibt nichts, er nimmt, wie man von einem Freund nimmt, mit dem man schon einig ist und von dem nichts trennt. Was zu predigen wäre, das geschieht hier einfach. Sie kehren ein. Das provoziert alle, die sich mühen im Leben, die nur sehen, nicht aber wahrnehmen. Aber es bleibt dabei. Vor allem anderen kommt die Gnade, die Güte. Mit Moralpredigten holen wir niemanden vom Baum. Das wissen wir von heranwachsenden Kindern, Stichwort Pubertät, die Liebe allein macht es. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, wenn er bei mir einkehrte. Was findet er bei mir vor? Oder noch wichtiger, wie findet er mich vor? Prall vor Energie, gelangweilt, verloren, zerrissen, zerbrechlich? Zachäus, wie gut das tut, wenn ich wahrgenommen und genannt werde. Als sie das sahen, murrten sie. Die Zuschauer sehen auch, aber es ist ein anderes Sehen. Neid schaut aus ihren Augen. Und Wut. Es sollte ihnen doch diese kalte Macht bleiben, ihn schneiden zu können. sich über ihn erheben zu können, über ihn, der sich nicht an die Regeln hielt. Es soll doch diese kalte Macht bleiben, seinen Namen nicht nennen zu müssen, ihn nicht ansehen zu müssen. Dieser kalte Trost sollte doch wenigstens bleiben. Wenn er auch das Leben nicht verändert, so lässt er einem doch das kleine Gefühl der Rache und der Macht. Zachäus beeinflusst das nicht. Unter der Güte ist er selbstbewusst geworden. Er trat vor den Herrn, aufrecht ihm ein Gegenüber. Liebe und Güte lassen einen Menschen wachsen. Ehrgeiz macht ganz klein. Und aus der Gnade kommt die Gerechtigkeit. Zachäus gibt zurück, was er legal, aber unrechtens erworben hat, die Hälfte seines Besitzes, das Vierfache von allem Ergaunerten, gibt er zurück. Niemand hat ihn dazu aufgefordert. Die Güte überwältigt Zachäus. Der Anstoß, die Liebe, kommt von außen. Doch die Veränderung muss aus mir selbst kommen. Alles andere ist und bleibt kurzsichtig. Die christliche Botschaft hat zwei Säulen, sagt der Theologe Fulbert Stefensky in einem Gespräch mit einem erfolgreichen Werbefachmann. Das erste ist die Gnade. Sie sagt, du kannst Fragment sein, du kannst Mensch sein, mit Grenzen, mit deinem Schatten, deinen Brüchen, du darfst sein. Wie tröstlich. Du musst nicht, wie die Werbung dir vorschwindelt, ein ganzer Mensch sein, ein jugendlicher, verhaltenfreier, gesunder, ungebrochener Mensch. Vor Gott darfst du sein. Das ist Rechtfertigung. Das zweite ist die Gerechtigkeit. Es gibt keine Gotteserkenntnis ohne Gerechtigkeit. Aus der Erfahrung der Gnade wächst die Haltung der Gerechtigkeit. Die Güte Gottes in der Person von Jesus isst und trinkt mit Zachäus Freundschaft und mit jedem Bissen und mit jedem Schluck wird er Mensch. Und nachdem er selbst von Christus entdeckt und gefunden ist, sieht er. Sieht, was er angerichtet hat und steht auf und schleppt das Heil, das in sein Haus gekommen ist, auf die Straße, an die Zäune, in die Nacht der Geschlagenen. Entschuldigung. So ist es bei Zachäus. Und darum sagt Jesus am Ende zu ihm, heute ist deinem Haus Heil widerfahren. Du bist Abrahams Sohn und du gehörst zu mir. Zum Schluss, bei biblischen Texten ist nicht nur wichtig, was da steht, es ist oft auch genauso wichtig, was nicht dasteht. Verkauft Zachäus sein Haus? Ändert er seinen Beruf? Wir wissen es nicht. Er folgt Jesus wohl auch nicht nach. Er lebt vermutlich weiter als Zöllner. Wird er das durchhalten? Diesen Zwiespalt, durch Jesus ein anderer zu sein, und doch in einem System arbeiten zu müssen, das ihn weiterhin schuldig werden lässt. Damit sind wir beim Heute und bei ganz modernen Fragen, die nur eines erfordern, dass Zachäus nicht alleine bleibt, dass er eine Gemeinde findet, die ihm ein Zuhause ist, in der er im Gespräch sein kann, was es bedeutet, als Christ immer ein Gratwanderer zu sein, die eigenen Werte, den eigenen Glauben immer konfrontiert zu sehen mit den Erfordernissen des Wirtschaftssystems, den Zwängen eines Betriebs, den Anordnungen eines Chefs oder, wenn wir es ein wenig höher hängen wollen, auch einer atheistischen Ideologie, wenn wir an Christen mit DDR-Sozialisation denken, könnten wir wahrscheinlich vieles dazu beitragen. Geht das ohne einander? Geht das ohne die Gemeinschaft, die einen mitträgt, ohne die gegenseitige Fürbitte, ohne das Feiern laufender Vergebung, ohne die Wahrnehmung anderer Glaubender, die tiefer sehen und die mitleiden können? geht das, ohne dass wir einander wahrnehmen, sehen, anders wahrnehmen, anders sehen und so sehen lernen, wie Christus uns sieht. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich schließe ganz fromm. Christus sucht uns, ob wir im Erfolg stecken, ob erschöpft oder leer. Er schaut uns an, ruft uns bei unserem Namen. Wir steigen herab auf seine Augenhöhe und saugen seine Güte auf und werden andere Menschen. Oder wir hören weg, lassen ihn vorbeiziehen, dann haben wir den Augenblick verpasst und werden weiter unser Zuhause suchen. Vielleicht ein nächstes Mal? Vielleicht. Ich möchte schließen mit zwei Texten. Ein Text Oldschool, 18. Jahrhundert. Aber wenn man diesen Text an sich heranlässt, dann ist er eine zweite Predigt zu der, die wir eben gehört haben. Seele, was ermüdest du dich in den Dingen dieser Erden, die doch bald verzehren sich und zu Staub und Asche werden? Sammle den zerstreuten Sinn, lass ihn sich zu Gott aufschwingen, richt ihn stets zum Himmel hin, lass ihn in die Gnad eindringen. Du verlangst oft süße Ruh, dein betrübtes Herz zu laben, eil zum Lebensquell hinzu, da kannst du sie reichlich haben. Suche, suche Jesum, Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und zum Schluss ein Gebet unserer Tage. Komm, o Gott, du Geist des Lebens, wohne in uns und unter uns. Komm, o Gott, du Geist des Lebens, befreie uns durch deine Güte. Lass Gerechtigkeit unter uns wachsen und mache unsere engen Herzen weit. Komm, o Gott, du Geist des Lebens, nähre unsere Hoffnung und lass gute Früchte aus ihr wachsen. Komm, o Gott, du Geist des Lebens, Gesicht der Barmherzigkeit, Geschmack des Heils und der Verschwendung. Komm, o Gott, wir warten auf dich. Lass unserem Haus dein Heil widerfahren. Amen.